the Netherlands is rocketing in renewable energy. Per capita, there's more solar here than anywhere else in Europe, about 2 solar panels per person.
2 Solarpaneele pro Person gibt's in den Niederlanden. Damit, könnte man sagen, sind sie Europameister, hat zumindest diese kanadische Reporterin ausgerechnet, während sie auf einem Dach steht, das gerade bedeckt wird mit Photovoltaikpaneelen. Die Energiewende hat reichlich Fahrt aufgenommen in den vergangenen Jahren bei unseren Nachbarn. Öl und Gas werden weniger genutzt, Elektroautos dafür umso mehr. Aber einer kommt nicht hinterher, und das ist das Stromnetz.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Hi, ich bin André Zanto und es klingt für mich zumindest seltsam, wenn ein Industrieland wie die Niederlande nicht mal eine Schule ans Stromnetz anschließen kann. Aber so ist es gerade, weil das Stromnetz und die erneuerbaren Energien nicht parallel wachsen. Da haben dann auch stolze Photovoltaikbesitzer mal das Nachsehen, hat Maarten Haan in der niederländischen Hauptstadt erfahren.
Nou, hier hebben we dus 14 panelen.
Hier haben wir 14 Paneele und dahinter, von hier aus schwer zu sehen, noch 4.
Willem Willems wohnt in Nordamsterdam, in einem von mehr als 2,5 Millionen Haushalten in den Niederlanden, die Solarzellen auf dem Dach haben.
Wie viel hat das gekostet?
6.000 Euro, denke ich. 6.000-7.000 Euro, ja.
Zwischen 6.000 und 7.000 Euro hat ihn die Installation gekostet, vor inzwischen 6 Jahren.
Na, vanwege het Duurzaamheitsgedachte natürlich.
Natürlich habe ich mir die Solaranlage aus Gründen der Nachhaltigkeit zugelegt, aber auch um Kosten zu sparen. In den Niederlanden gibt es das sogenannte Ausgleichsverfahren. Die Energie, die man erzeugt, kann man einspeisen, wenn man sie nicht selbst verbraucht. Auf diese Weise verdient man den investierten Beitrag schnell zurück und es ist sogar profitabel.
Und auf diese Weise ist es eigentlich auch best well, verdient ihr schnell zurück und ist es selbst winstgebend.
Allerdings gibt es da ein Problem. Willems holt sein Smartphone aus der Tasche und öffnet eine App.
Ja, die App, die lässt
Diese App zeigt den Solarertrag über den ganzen Tag. Das ist normalerweise so ein netter Hügel, denn am Anfang und am Ende des Tages gibt es weniger Sonnenlicht.
Da sieht man, dass auf den Momenten, dass just die Sonne am härtesten scheint.
Hier sieht man aber, wenn die Sonne am stärksten scheint, mittags, dann gibt es plötzlich keinen Umsatz mehr, weil das System heruntergefahren wird, weil das Netz überlastet wird.
Das heißt, wir sehen hier, es steigt, es steigt, es steigt. Und dann sind hier so Abbrüche drin.
Ja, lauf hier was Sonnenabbringst miss.
Also gerade dann, wenn die Sonne am stärksten scheint, wenn die Solaranlage die meiste Energie produziert und auch ins Netz einspeisen könnte, wird sie automatisch vom Netz genommen. Und die Photovoltaikbesitzer verdienen zur lukrativsten Tageszeit kein Geld. Dabei handelt es sich um eine Art Notwehr des Stromnetzes in Amsterdam, weil im Stromnetz immer ein Gleichgewicht herrschen muss zwischen Erzeugung und Verbrauch. Das heißt, es kann nie mehr Strom im Netz sein, als gerade verbraucht wird.
War das schon immer so, seit du die Anlage hast?
Nee, das wird jedes Jahr ein bisschen ärger oder mehr.
Nein, das wird jedes Jahr ein bisschen schlimmer. Ich denke, das wird damit zu tun haben, dass immer mehr Menschen Sonnenkollektoren haben. Und das überlastet das Netz.
Dus dat het net daardoor overbelast raakt.
Das niederländische Stromnetz ist zu einigen Tageszeiten voll. So voll, dass in diesen Stunden auf der einen Seite Produzenten keinen Strom mehr einspeisen können, auf der anderen Seite können aber auch keine Abnehmer mehr ans Netz angeschlossen werden, weil die Netzinfrastruktur das nicht mitmacht. Da steht eine neue Schule, aber ohne Strom, weil das Stromnetz voll ist. So erzählt es dieser Schüler etwas vereinfacht dem niederländischen TV-Sender NOS. Die Direktorin der Schule, Sanne Roemen, nennt die Folgen.
Unsere Schule kann nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Wir sind also eine Schule ohne Licht und ohne Strom.
Die Schüler im Süden der Niederlande sind aber nicht die einzigen, die derzeit auf einen Stromanschluss warten. Laut aktuellen Zahlen, die die Tageszeitung Volkskrant bei Netzbetreibern eingeholt hat, warten derzeit fast 10.000 Einrichtungen und Betriebe auf Strom. Großverbraucher müssen teilweise jaren warten.
Het elektriciteitsnet in Nederland moet zo snel mogelijk worden uitgebreid.
Het stroomnet dat al onze energie moet leveren en verwerken, kraakt in zijn voegen.
Das Problem in den Niederlanden ist das veraltete und zu kleine Netz. Es fehlt an Stromkabeln, Trafohäuschen und Umspannwerken. Das niederländische Stromnetz ist wie ein voller Swimmingpool, in dem immer mehr Menschen baden wollen. Es passen aber weder mehr Wasser noch mehr Badegäste hinein.
Das ist ein Problem, das durch eine Kombination von Dingen verursacht wird,
sagt René Heller. Sie ist Professorin für Energie und Innovation an der Fachhochschule Amsterdam.
Das ist ökonomische Groei auf allerlei Plekken.
Das Wirtschaftswachstum erfordert mehr Anschlüsse, auch für den Wohnungsbau.
Auch Häuserbau und neue Wijken. Maar ook het elektrificeren.
Und die Elektrifizierung verschiedener Bereiche.
Dus om te verduurzamen.
Um nachhaltiger zu werden, steigen wir von Gas auf Strom um, oft mit einer Wärmepumpe. Die Leute kaufen Elektroautos. Firmen tun all das auch. Und so muss eigentlich mehr Strom durch die Leitungen gehen. Die sind aber nicht dafür ausgelegt.
En de kabels die zijn daar niet voor aangelegd.
Seit Jahren ist klar, im ganzen Land sind mehr Trafohäuschen und Kabel nötig. Aber der Netzausbau geht zu langsam voran. Zulasten der Nachhaltigkeit und der Energiewende.
Die staatlichen Netzbetreiber dürfen eigentlich erst loslegen, wenn es eine direkte Anfrage gibt. Das macht es schwierig, vorausschauend zu handeln. Die Planung hat eigentlich viel zu spät begonnen. Vor allem, wenn man sich ansieht, wie lange Genehmigungsverfahren dauern.
Manche sagen, die Netzbetreiber waren nicht proaktiv genug und reagieren zu spät auf die zunehmende Elektrifizierung. Doch Jorrit de Jonge sieht das etwas anders. Die Energiewende geschehe in den Niederlanden schneller, als abzusehen war.
Die Niederlande sind von Natur aus ein Gasland.
De Jonge ist Sprecher von TenneT. Der Staatsbetrieb ist für das Hochspannungsnetz in den Niederlanden zuständig.
Hätten wir vor 10 Jahren gesagt, dass wir das Stromnetz so sehr verstärken, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, warum tut ihr das? Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht so viel Kapazität nötig.
Lange setzten die Niederlande auf Erdgas. Dank eines großen Gasfelds im Norden, bei Groningen, war das Land einer der größten Gasproduzenten Europas. Doch die Förderung löste immer mehr, immer stärkere Erdbeben in der Region aus. Der Druck auf die Politik wuchs über Jahrzehnte und 2024 wurde der Gashahn endgültig zugedreht. Und russisches Gas zu importieren ist durch EU-Sanktionen keine Alternative mehr.
Wir sehen auch, dass der Krieg in der Ukraine, die hat es eigentlich noch einmal viel mehr verschnellt.
Wir sehen, dass der Krieg in der Ukraine die Umstellung beschleunigt. Wir erhalten jetzt Anfragen für Nachhaltigkeitsmaßnahmen von Unternehmen, mit denen wir erst um 2030 herumgerechnet haben. Aber aufgrund des enormen Anstiegs der Energiepreise und der enorm gestiegenen Gaspreise erleben wir, dass Unternehmen und Privathaushalte viel schneller begonnen haben, nachhaltiger zu werden.
Viel schneller zijn gaan verduurzamen.
Und das bedeutet mit Strom kochen, mit Strom heizen, nicht mit Gas. Damit die Umstellung möglich ist, arbeiten TenneT und andere Firmen unter Hochdruck.
Dus het credo voor alle netbeheerders is ook bouwen, bouwen, bouwen.
Das credo für alle Netzbetreiber lautet bouwen, bouwen, bouwen.
So wie hier in Oostzaan im Norden Amsterdams. TenneT baut hier ein bestehendes Umspannwerk aus.
Wir sind hier dus ein 150.000 Volt Station am bauen.
Etzo Osterhaus leitet das Projekt. Er ist verantwortlich dafür, dass hier in 4 Jahren neue Anlagen stehen, die Hochspannung von 380.000 Volt in zunächst 150.000 Volt umwandeln. Die hohen Spannungen werden benötigt für den reibungslosen Stromtransport über hunderte Kilometer. Aber für den Hausgebrauch muss die Spannung wieder sinken. Der Strom, der aus der Steckdose kommt, hat auch in den Niederlanden nur 230 Volt.
Es ist echt ein Verteilstation, was wir im Bau sein.
Das wird also eine Verteilerstation. Von hier gehen dann Kabel ab, die die Energie an eine andere Station verteilen, wo sie weiter in nutzbaren Strom für Haushalte und Unternehmen umgewandelt wird.
Für die Haushalte, die Häuser und die Betriebe natürlich.
Ganze 700 solcher Projekte will TenneT in den kommenden 9 Jahren angehen. Aber bauen, bauen, bauen. Das ist leichter gesagt als getan, sagt Projektleiter Osterhaus.
Material, Menschen.
Wir haben Material und Leute, aber nicht genug. Die Lieferzeiten nehmen enorm zu. Während es zuvor für bestimmte Komponenten 12 bis 14 Wochen Lieferzeit gab, stieg die zuletzt auf 56 Wochen. Ich höre schon von Lieferzeiten von 64 Wochen. Ich höre
nu al Leeftijden von 64 Wochen.
Das heißt, manche Teile haben eine Wartezeit von über einem Jahr.
Der Golf von Jemen, da sind natürlich Rebellen.
Im Golf von Jemen stören zum Beispiel Rebellen die Schifffahrt. Boote müssen die Gegend umfahren und zack, schon hat man eine zusätzliche Lieferzeit von 2 Monaten. Das sind alles Aspekte, mit denen wir uns hier auf der Baustelle auseinandersetzen müssen.
Hier auf der Bauplatz.
Und auch an Fachpersonal fehlt es. In den staatlichen Behörden, die die Projekte genehmigen müssen, genauso wie bei Lieferanten und Subunternehmen. Auch deswegen wird es in den Niederlanden noch bis 2045 dauern, bis das Netz fertig ausgebaut ist. Der Stau im Stromnetz wird also so schnell nicht verschwinden. Deswegen suchen die Betroffenen mittlerweile andere Lösungen.
Mein Name ist Reinhard Botman, ich bin strategisch Adviseur. Bei Port of Amsterdam.
Reinhard Botman berät den Hafen Amsterdam in Sachen Energiewende. Die Betriebe im Hafen wurden vom zuständigen Netzbetreiber vor einiger Zeit informiert, dass es nicht mehr möglich sei, mehr Strom zu liefern oder neue Firmen anzuschließen.
Das ist für uns natürlich echt unaanvaardbaar. Das bedeutet nämlich, dass Betriebe nicht mehr können verdursamen.
Das ist für uns natürlich inakzeptabel. Das bedeutet, dass Unternehmen nicht mehr nachhaltiger werden und sich nicht mehr ansiedeln können. Das war der Zeitpunkt, an dem wir dieses Projekt gestartet haben.
Botman entwickelte mit den Firmen und dem lokalen Netzbetreiber einen neuartigen Gruppenvertrag. Der sieht vor, dass alle Firmen ihre reservierten Stromkapazitäten untereinander teilen. So können sie Spitzen und eine Überlastung des Netzes im Hafen vermeiden.
Und was wir können tun, ist, dass wir, als er straks durch Liander, der Netbeheerer, eine Beperkung wird aufgelegt.
Wenn unser Netzbetreiber bald eine Beschränkung verhängt und sagt, dass wir als Gruppe den Verbrauch reduzieren müssen, dann können wir das unter uns regeln.
Binnen die Gruppe gaan regelen.
Die Firmen bilden eine Art virtuelles Netzwerk untereinander und können sich gegenseitig Überschüsse zuschieben.
Ja, dus bedrijf A, die dan op dat moment een batterij ontlaat.
Unternehmen A, das gerade eine Batterie entlädt und Kapazitäten freigibt, kann also einem anderen Unternehmen im Gruppenvertrag helfen.
Ein Kühlhaus.
Im Hafen gibt es auch Kühlhäuser. Die kühlen 24 Stunden am Tag. Und natürlich ist das nicht nötig. Sie könnten das Kühlhaus problemlos für ein paar Stunden weniger kühlen. Wenn es in einem gewissen Moment also einen Mangel an Transportkapazität im Netz gibt, bitten wir das Kühlhaus, die Anlagen etwas zu drosseln, damit Platz für die Gruppe bleibt.
Wodurch dann Raum für die Gruppe kommt.
Landesweit werden noch andere Vorschläge diskutiert, um den Engpass im Netz zu beseitigen. Haushaltsgeräte bei Spitzenlast aus der Ferne abschalten, zum Beispiel. Oder auch Energiespeicher werden diskutiert. Große Batterien auf Netzebene, die einen Energieüberschuss auffangen und zur richtigen Zeit wieder abgeben können. Eine weitere Idee: Ladestationen von E-Autos von 16 bis 21 Uhr deaktivieren. Also dann, wenn die Nachfrage in den Haushalten in die Höhe schießt.
Das ist eher ein Signal, dass wir etwas tun müssen, als dass es wirklich eine Lösung ist.
Sagt René Heller von der Fachhochschule Amsterdam. Die Energieexpertin forscht seit einiger Zeit an einer smarteren Idee.
Wenn man ein Auto hat und es an eine Ladestation hängt, wird es automatisch aufgeladen. Und man zieht sofort Energie aus dem Kabel. Wenn alle zur gleichen Zeit nach Hause kommen, das Licht einschalten und anfangen zu kochen, ist das eine riesige Spitze. Aber wenn das Auto die ganze Nacht an einer Ladestation hängt, kann man das Laden leicht über einen längeren Zeitraum verteilen.
René Heller und ihr Team haben Software entwickelt und getestet, die so ein smartes Laden ermöglicht und das Netz schonen könnte. Eine ähnlich smarte Lösung gibt es für die Schule ohne Strom in Feldhoven aktuell nicht. Der nachhaltige Bau, der zukünftig mit Wärmepumpe und Solarzellen laufen soll, überbrückt die Wartezeit mit einem Provisorium, erzählt die Schuldirektorin dem TV-Sender NOS.
Wir gehen over tijdelijk op een biodieselaggregaat.
Ein Biodieselgenerator bringt nun Licht in die Schule. Mit einem Stromanschluss wird erst im Jahr 2028 gerechnet. Und Willem Willems in Nordamsterdam, dessen Solarzellen immer wieder vom Stromnetz ausgebremst werden,
Dus het is dan ook de vraag wanneer de.
Es bleibt die Frage, wann der Netzbetreiber das Stromnetz hier in der Straße ausbaut.
In de straat, die bedrijven zijn volstrekt over.
Zuletzt hieß es 2026, aber das verschiebt sich auch immer wieder.
Maar dat schuift ook iedere keer weer op.
Aber ist er froh, damals in Solarenergie investiert zu haben?
Oh, zeker.
Ja, sicher. Ich ziehe bald um. Da hole ich mir dann auch gleich wieder Sonnenkollektoren. Auch wenn ich nicht weiß, ob und wie schnell ich das Geld dann zurückverdiene.
Ein Photovoltaik-Fan, der aber auch hadert mit dem schleppenden Netzausbau in den Niederlanden. Anderswo in der Europäischen Union sieht es vermutlich ähnlich aus. Der Netzausbau ist sowas wie der blinde Fleck der Energiewende, den wir uns eigentlich viel zu selten anschauen, weil Kabel einfach nicht so viele Emotionen bieten wie Menschen. Aber die Kabel sind extrem wichtig, weiß auch Andreas Jahn, den ich in Berlin begrüße. Er ist Energieexperte bei der NGO The Regulatory Assistance Project, die in den USA gegründet wurde, auch in Europa, China und Indien arbeitet, um Regierungen und Regulatoren zu beraten, wie sie ihre Energieinfrastruktur aufstellen. Hallo Jahn.
Schönen guten Tag.
Ist das, was wir aus den Niederlanden gehört haben mit den Problemen durch langsamen Netzausbau, ein Sonderfall in der Europäischen Union?
Nein, ein Sonderfall ist das nicht. Es ist vielleicht einfach ein Zeichen, wo es hingehen kann. Die Niederlande sind nämlich in mehrerlei Hinsicht schon ein bisschen weiter als Deutschland an dieser Stelle. Das heißt, dort ist der Gasausstieg schon weiter gediehen. Das heißt, mehr Leute schaffen sich Wärmepumpen an, also Stromverbrauch, der hinzukommt, aber auch in der Elektromobilität. Das heißt, es gibt auf der Verbrauchseite mehr Nachfrager oder schneller mehr Nachfrager. Und das Gleiche ist auf der Angebotsseite, also für die Einspeisung, PV, Wind etc. Dort gibt es einen großen Bedarf, Netz auszubauen oder beziehungsweise entsprechend Netzanschlüsse herzustellen. Das ist das Problem, was sich dort ergibt. Das heißt nicht, dass das woanders noch nicht in der Form ist. Besser gesagt, das wird vermutlich in der Form ähnlich passieren in vielen anderen Ländern in Europa auch.
Mhm. Sie sind ja Ingenieur, kommen also von der technischen Seite her. Können Sie uns das vielleicht nochmal uns Laien ein bisschen erklären? Weil wir hatten ja bisher in Europa auch Stromleitungen. Warum reichen die jetzt auf einmal nicht mehr aus, wenn wir Strom mit Windrädern und Photovoltaikmodulen erzeugen?
Es ist letztendlich ein Systemwechsel, der stattfindet. Das heißt, das alte System war gebaut oder errichtet worden dafür, um den entsprechenden Bedarf mit der entsprechenden Erzeugung zu decken. Nun wechseln wir die Erzeugung eben von den zentralen fossilen Großkraftwerken in dezentrale Erneuerbare, die übers Land verteilt sind. Dafür brauchst du einmal Leitungen und dann auch für den zukünftigen oder den neuen Bedarf, also die Elektrifizierung, um die Emissionen runterzubekommen. Das heißt im Transportbereich, im Wärmebereich. Das heißt, der Stromverbrauch steigt zudem noch. Deshalb braucht es aus dieser zweierlei Hinsicht neue Leitungen.
Und dieser Netzausbau, der findet ja nicht nur national statt in den einzelnen Ländern, sondern auch zwischen den europäischen Ländern. Damit hat man etwa in den 90er Jahren begonnen. Was ist denn der Vorteil oder das Ziel dieser Entwicklung?
Richtig, Strom lässt sich relativ einfach weit transportieren. Das heißt, es gibt einfach einen Vorteil, wenn wir Netze haben, die weit reichen und damit einen Ausgleich der Energien durchführen können. Wenn entsprechend an der Küste der Wind weht und im Inland der Strom gebraucht wird, ist es sinnvoll, dafür Netze zu bauen. Das ist in der Vergangenheit nicht so der Fall gewesen und damit ist es natürlich einfach ein ökonomischer Vorteil, wenn wir die Netze stärker ausbauen und eben auch zusammen betreiben, über Europa, über die Mitgliedsländergrenzen hinweg.
Nur mal, dass wir einen Eindruck davon haben, geht es jetzt darum, wenn man Windstrom in Schottland erzeugt, dass der auch unten in Italien ankommt oder wie weit geht es?
Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das muss man sagen, da sitzen genug Verbraucher dazwischen. Aber wie ich sagte, eben von der Küste ins Inland, dafür fehlen halt auch schon die Leitungen. Also wenn wir nur in Deutschland bleiben, ist das ein Manko. Aber wenn wir Frankreich betrachten, sieht das ähnlich aus. Und auch in England, dort ist es auch so, dass wir aus Schottland runter in die Verbrauchszentren nicht genug Leitungen haben.
Jetzt gibt es ja auch die Kritiker der Energiewende, die gerne Atomstrom haben wollen. Den gibt es in Deutschland nicht mehr, aber in Frankreich. Und der kommt dann eben durch die gemeinsamen Netze auch an manchen Tagen nach Westdeutschland. Gleichzeitig gibt es ja auch Windstrom aus Dänemark, der in den Norden kommt. Wie betrachten Sie jetzt diesen europäischen Netzausbau? Ist das eine Errungenschaft oder kaschiert er die Schwächen der nationalen Energiepolitik?
Nein, das ist definitiv ein Vorteil. Der ökonomische Gewinn, den wir haben, dass wir einfach unsere Stromnetze gemeinsam betreiben und auch die Erzeugungsressourcen gemeinsam nutzen in Europa, der spart uns viele Milliarden Euro jedes Jahr über Europa. Das heißt also, das ist sehr eindeutig. Die Frage ist, welches Elektron jetzt wo erzeugt wurde und wo dann wieder konsumiert wurde. Das ist eine Frage, die kann man natürlich auch sehr emotional an der Stelle diskutieren. Aber ökonomisch ist das eigentlich ganz klar.
Ökonomisch haben Sie ja auch noch Hinweise für die Menschen, die Sie beraten in den Regierungen etc. Und da haben wir gesprochen, als wir vor unserem Gespräch hier schon beraten haben, was wir diskutieren über Preiszonen. Das war mir gar nicht klar, dass viele Länder eben verschiedene Preiszonen haben, wie Dänemark oder Schweden. In Deutschland haben wir eine. Das ist ungewöhnlich, haben Sie mir erklärt. Warum?
Das ist richtig, denn wir haben das in Deutschland zumindest mal festgelegt, sogar in einem Gesetz, dass wir nur einen Großhandelsstrompreis in Deutschland haben. Und das ist in der Tat ungewöhnlich, auch wenn man das mit anderen Gütern oder eben auch mit anderen Ländern vergleicht. Dort ist ein Gut eigentlich immer daran gekoppelt, wie die Verfügbarkeit vor Ort ist. Das heißt, beispielsweise Benzin kostet in Deutschland nun mal auch nicht überall das Gleiche, sondern es ist mit den Restriktionen verknüpft, ob der geliefert werden kann. Wenn dort ein Stau auf der Straße ist, dann wird vermutlich Benzin in irgendeiner Region teurer werden, wenn das tagelang anhält. Im Strom ist es gesetzlich garantiert, dass es gleich ist. Das führt zu mehr Kosten im System, die irgendwo natürlich getragen werden müssen, weil dieser Stau umgangen werden muss und der kostet Geld.
Das heißt, wenn wir das Beispiel in Dänemark zum Beispiel nehmen, wo gerade viel Strom windmäßig erzeugt wird, in dieser Region ist dann der Strom auch sehr günstig in dem Bereich.
Genau, das ist der Effekt, der sich natürlich dann einstellt, dass ich lokal entsprechende Preissignale bekomme und damit dem Verbraucher oder auch, ich sag mal, den Speicherbetreibern Signale geben kann, wie sie sich denn verhalten sollen im täglichen Gebrauch oder Verbrauch an der Stelle oder eben auch für Erzeugung oder auch für die Ansiedlung von Industrien ist das ein wichtiges Signal, damit wir über die lange Zeit natürlich da an der Stelle optimieren können. Mhm. Und dieses Signal fehlt in Deutschland augenblicklich komplett.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, Herr Jahn, abschließend gefragt, zum Beispiel im Jahr 2040, wie stellen Sie sich denn das europäische Stromnetz dann vor und die Strompreise?
Das Netz wird bestimmt dichter sein, als es heute ist. Hoffen wir zumindest. Das hängt natürlich davon ab, wie schnell wir sind im Ausbau, denn das dauert sehr lange, auch alleine schon durch die Genehmigungsverfahren, die da dranhängen. Und wir werden es hoffentlich wesentlich besser nutzen. Das heißt, wir verwenden die Technik, um es smart zu nutzen, dann, wenn das Netz, das System noch Kapazitäten frei hat. Und das ist eben zu 23 Stunden am Tag der Fall. Es sei denn, wir gehen auf diese eine Stunde, dann wird es problematisch.
Was meinen Sie damit, mit dieser einen Stunde?
Dass in der eine Stunde am Tag das Netz vielleicht tatsächlich Knappheitsprobleme hat. Wenn wir dann natürlich in der Stunde entsprechend noch unser Auto laden wollen, dann haben wir ein Problem im System. Wenn wir das Auto aber in den anderen 23 Stunden laden, dann brauchen wir dafür natürlich entsprechend weniger Netzausbau. Aber wir brauchen die Intelligenz, das eben genau in diesen anderen 23 Stunden zu tun.
Sagt der Energieexperte Andreas Jahn von der Nichtregierungsorganisation The Regulatory Assistance Project, unter anderem mit Sitz in Berlin. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und von dem europäischen Stromnetz gehen wir in den Nordirak in der nächsten Weltzeitfolge. Wir schauen auf die Jesiden 2014. Erinnern wir uns, haben wir sicherlich noch die Berichte vor Augen, als sie flüchten mussten auf diesen Berg vor der IS-Terrormiliz. Jana Adu ist jetzt bei mir hier im Studio, Weltzeitkollegin. Jana, du hast dir ja dieses Thema jetzt wieder vorgenommen, 10 Jahre danach. Sind die Jesidinnen und Jesiden inzwischen wieder in ihrer Heimat?
Nur zum Teil und auch nicht sehr viele. Zwei Autorinnen haben mit binnenvertriebenen Jesiden in Camps gesprochen, die da 10 Jahre nach dem Völkermord durch den IS immer noch leben. Und jetzt hat die irakische Regierung angekündigt, dass diese Camps geschlossen werden. Das heißt, die Jesiden stehen wieder vor einer neuen, aussichtslosen Situation.
Und zum Teil werden sie ja auch noch verfolgt von IS-Schläferzellen. In der nächsten Folge dann mehr mit dir, Jana. Ich bin André Zanto. Bis bald.